Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Und die stellt heute Maja Elmenreich. Sie liebt die Farbe Rot in all ihren Schattierungen. Sie verehrt die Schriftsteller James Joyce und Samuel Beckett. Und sie hat ein besonderes Faible für das Spätwerk, die großen Farbflächen, in denen man sich förmlich verlieren kann, von dem Künstler Mark Rothko. Bei aller Begeisterung für die Literatur und die bildende Kunst ist Rebecca Saunders jedoch Komponistin. Eine vielbeschäftigte und gefragte, eine zahlreich ausgezeichnete. Und zu ihren vielen Preisen kommt am 7. Juni noch ein ganz großer hinzu. Der Ernst von Siemens Musikpreis im Jahr 2019 geht an Rebecca Saunders. Mit 250.000 Euro ist er dotiert und wird ihr am 7. Juni in München im Prinzregententheater überreicht. Anlass heute für ein Gespräch mit Rebecca Saunders, das wir vor kurzem aufgezeichnet haben. Rebecca Saunders wurde 1967 in London geboren. Im schottischen Edinburgh hat sie Violine und Komposition studiert und wechselte dann zum weiteren Kompositionsstudium nach Karlsruhe, zu Wolfgang Riem. Seitdem lebt Rebecca Saunders in Deutschland, seit mehreren Jahren und schon in Berlin. Dort komponiert sie für namhafte Solisten und Ensembles. Sie arbeitet zusammen mit den großen Festivals und den neuen Musikinstitutionen. So unterrichtet sie etwa regelmäßig bei den Darmstädter Ferienkursen und an der Hochschule in Hannover hatte sie eine Kompositionsprofessur inne. Frau Saunders, guten Tag nach Berlin und erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Siemens Musikpreis.
Vielen Dank. Guten Tag.
Ich habe gerade Ihre Leidenschaft für das geschriebene Wort und für die bildende Kunst erwähnt. Die lässt sich ja auch immer wieder aus den Namen, aus den Titeln Ihrer Werke herauslesen. Warum sind Sie bei dieser außermusikalischen Begeisterung dann letzten Endes doch Musikerin und dann auch noch Komponistin geworden?
Ich glaube, das ist ja gar nicht ungewöhnlich. Letztendlich prägt uns alles möglich. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Musik war für mich immer so wahnsinnig selbstverständlich. Sogar habe ich mich kurz gewehrt mit 18 und versucht, Mathematik zu studieren an der Uni. Aber dann habe ich so einen Schreck bekommen, dass ich einen Platz bekam. Habe dann nochmal mich beworben und dann letztendlich doch Musik studiert. Für mich ist Musik einfach eine absolute Selbstverständlichkeit und bin damit groß geworden. Ich denke, es ist gar nicht ungewöhnlich, sich gegenseitig aus anderen Kunstbereichen zu beeinflussen. Und ich finde das sehr, sehr spannend, besonders in der Literatur. Manchmal eine Passage, ein Zitat, ein Buch in der Philosophie, ein Treatise, darüber zu stolpern und dann zu sehen, wie etwas so wunderschön und präzis mit Wörtern artikuliert werden kann. Es ist nicht, dass ich dann in der Musik das umsetzen möchte, aber manchmal inspiriert das mich und das artikuliert etwas, wozu ich selber mit Wörtern gar nicht fähig bin und finde das sehr spannend, diese Begleitung, diese Parallelen herzustellen.
Also verstehe ich Sie richtig, dass es gar nicht so sehr das eine von dem anderen abgegrenzt ist, dass die Musik oder die Farbe, die Klänge oder die Farbe, die Musik oder die Malerei einfach nur eine andere Form des Ausdrucks ist?
Ich denke schon. Ich glaube, dass alle Kunstsparten teilen sehr viel Gemeinsames. Das liegt natürlich in unserer Erziehung, unseren kulturellen Kreisen und unseren Talenten und so weiter. Es ist ganz unterschiedlich, wie man sich ausdrückt, welche Disziplin man anschließt. Und das ist natürlich zum Teil persönlich, zum Teil auch gesellschaftlich geprägt. Aber die Kunst teilen einen gemeinsamen Neugierer die jetzige Zeit gegenüber.
Mhm. Die Titel Ihrer Werke, das habe ich gerade schon gesagt, die nehmen auf Bezug auf Farben, auf Literatur, auf die bildende Kunst. Was ist denn dann zuerst da? Bei Ihnen ist klar, in welcher Sprache, nämlich in der musikalischen Sprache, Sie sich ausdrücken. Aber was ist zuerst da? Die Musik oder der Name, der Titel, der außermusikalische Bezug?
Was für mich als erstes da ist, ist der Klang. Und ein Klangfragment, das mich fasziniert, womit ich fast obsessiv zusammenarbeiten kann. Ich setze mich mit dem Kernklang auseinander, mit seinen vielen farblichen Schattierungen, seine Ausdrucksmöglichkeiten, mit den körperlichen Grenzen des Klangs. Aber die physische Präsenz des Klangs ist für mich das Nummer eins. Es ist natürlich nicht nur, aber das ist für mich extrem wichtig und der Ausgangspunkt zum fast jeder Komposition.
Sie haben mal gesagt, Sie bräuchten nur wenig, um die Komposition eines Stückes zu beginnen. Sie haben jetzt gerade vom Kernklang gesprochen. Sind Sie also eine sehr ökonomische Arbeiterin?
Ich man könnte mich so beschreiben vielleicht, ja. Ich brauche sehr wenig. Ich brauche eigentlich keinen Grund zu schreiben. Ich brauche auch wenig Platz zu schreiben und ich kann immer schreiben. Ich bin begeistert, wenn ich schreibe. Das macht mir wahnsinnig Spaß und es scheint so selbstverständlich eigentlich.
Muss es auch raus? Also Sie brauchen nicht viel, aber muss es auch geschrieben werden? Muss die Musik aus Ihrem Kopf auch aufs Papier kommen und womöglich dann irgendwann auf die Bühne?
Die Vorstellung, dass ein in mir verborgenen Klang dann irgendwann mal gespielt werden, ist sicherlich auch wichtig, ja. Weil was ich schreibe, meine Aufgabe als Komponist ist im ganz klassischen konservativen Sinn, es ist natürlich nicht immer so, aber wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ich schreibe eine Abstraktion des Stückes, das dann bearbeitet, geprobt und zur Aufführung gebracht wird. Ich bin nur ein kleiner Teil von einer ganz komplexen Team-Kollaboration, die eigentlich alles zusammen agieren, bis das Stück aufgeführt wird.
Klingt jetzt sehr bescheiden.
Es ist nicht, dass es bescheiden ist. Ich weiß nicht, das ist die Realität. Meine Partitur ist eine Abstraktion. Es ist eine Klangvorstellung. Und wenn meine Notationen ganz präzise sind und wenn die Musiker sich mit meinen Klängen und meiner Vorstellung auseinandersetzen, dann entsteht das Werk. Aber ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass es nicht bescheiden unbedingt, dass man nicht vergisst, dass Komponist, man ist auch Musiker. Wir sind ohne die Aufführende gar nichts. Und hoffentlich sind sie auch ohne uns auch nicht zufrieden.
Nicht zufrieden, ja. Und Sie schreiben ja nun für bestimmte Interpreten. Sehr häufig für ganz konkrete Musiker, mit denen arbeiten Sie auch eng zusammen. Ist das in einer gewissen Weise einfacher und auch griffiger, möchte ich mal sagen, wenn Sie jemandem ein Stück auf den Leib und in die Finger schreiben?
Es ist auf jeden Fall nicht eins zu eins. Es ist so, dass langjährige Beziehungen zu bestimmten Musikern unglaublich inspirierend sind. Es entsteht über die Jahre ein wahnsinniges Vertrauen. Und ich kann mit denen Stück für Stück weiter in meinen Klängen forschen, die Grenzen ausloten und bestimmte klängliche, akustische Zustände weiter und weiter entwickeln. Es gibt viele Solowerke oder Konzerte, die wirklich auf dem Leib sozusagen eines Musikers geschrieben ist. Die inspirieren ein bestimmtes Projekt, aber das ist auch eine allgemeine Hommage an den Musiker, an diese phänomenale Musiker, die so viel beherrschen, technisch und musikalisch. Das ist, die sind immer übertragbar, auch auf andere Musiker.
Wollte ich gerade fragen, es ist aber keine Exklusivität. Also nicht derjenige, dem es womöglich gewidmet ist, der hat sozusagen die alleinige Lizenz, dieses Stück zu spielen.
Nee, das ist natürlich nicht so. Und es ist auch unglaublich spannend, wenn ein anderer Solist oder ein anderes Ensemble sich mit einem Stück oder einem bestimmten virtuosen Solo auseinandersetzt, weil es ist für mich auch grundsätzlich total wichtig, eine gewisse Schwierigkeitsgrad auch in meinem Musik immer zuzulassen, weil ich finde es super spannend, wenn jede Aufführung leicht unterschiedlich ist oder manchmal krass anders ist, weil diese Fehlbarhafte, diese Menschlichkeit, dass es immer eine leicht andere Interpretation entsteht, ist auch total bezaubernd. Und es macht mir immer Spaß, unterschiedliche Interpretationen vom gleichen Werk zu hören.
Also es gibt kein Falsch und kein Richtig, wenn ich Sie richtig verstehe?
Wenn ein Stück gelungen ist, sollte es plastisch genug sein, alles möglich auszuhalten. Das ist die ideale Vorstellung, trifft nicht immer zu. Aber ein Stück sollte eine plastische Form haben, in dem es in ganz unterschiedliche Richtungen gedehnt werden kann, aber trotzdem seine einheitlichen Eigenschaften auch dann beibehalten.
Die Eigenschaften Ihrer Komposition bestehen ja zum einen sehr häufig darin, dass Stille existiert, dass ein Klang aus dem Nichts sozusagen herausgeboren wird und auch häufig wieder im Nichts verschwindet und nachhaltig. Dann gibt es aber auch sehr expressive, um nicht zu sagen aggressive Ausbrüche. Ist viel von diesem sehr leisen, aber auch sehr aggressiv und abruptem in Ihnen oder verbietet sich da eigentlich eine autobiografische Deutung Ihres Werkes?
Ich glaube, ich bin nicht in der Lage, das eins zu eins zu wissen, zu kennen und so zu interpretieren. Ich meine, ich schreibe die Musik, natürlich stecke ich auch in der Musik, das dann geschrieben wurde. Es wäre absurd, auch das zu verneinen, glaube ich. Und ich schreibe, weil ich schreiben will, nicht weil ich unter Druck gesetzt werde, schreiben zu müssen. Und es kommt natürlich aus meiner eigenen Prägungen und Eigenschaften und Charakter, aber bis zu einem gewissen Grad entwickelt entwickelt man aber natürlich notwendige Objektivität und Distanz auch zu der eigenen Arbeit. So, es ist dann auch manchmal schwierig zu sagen, ganz genau, wie emotional tatsächlich ein Werk ist. Aber meine Musik ist ganz expressiv und dazu muss ich stehen, weil ich scheine nicht viel anderes auch komponieren zu können.
Genauso ähnlich hat es eigentlich auch die Ernst von Siemens Musikstiftung formuliert, die Ihnen ja nun diesen renommierten Preis zuerkannt hat. Die spricht nämlich von der unverkennbaren Klangsprache von Rebecca Saunders. Und da habe ich mich gefragt, ob das in Ihren Ohren eigentlich ein Kompliment ist oder ja, ist wiedererkennbar eine Auszeichnung? Ist das ein Ziel oder ist das womöglich einfach unumgänglich, wiedererkennbar bzw. unverkennbar zu sein in seiner Klangsprache?
Es gibt, glaube ich, ganz unterschiedliche Art von Künstler und ich würde die auch nicht versuchen, sie in 2 oder 10 oder 20 verschiedene Fächer einzuordnen. Aber grundsätzlich glaube ich, da gibt es einige Erstschaffende, die wirklich mit jedem Werk versuchen, immer näher an einer gewissen Essenz, einen Kern heranzutreten. Und ich glaube, ich neige auch dazu etwa, ich würde mich niemals so eins mit so jemandem Großartiges wie Samuel Beckett vergleichen. Aber mich hat zum Beispiel seine Klangsprache so wahnsinnig imponiert, als ich jünger war, als ich ihn erst entdeckt hatte, Mitte der 90er Jahre, der Les Ayondet. Weil ich fand, dass diese Reduzierung, diese Ausfiltern von das Überflüssige bis zu eine gewisse scale-artige, absolut reduzierte Klangpaletten von wiederholenden Wörtern fand ich absolut inspirierend. Und ich glaube, diese Vorgehensweise hat mich auch sehr beeinflusst eigentlich.
Der Einfluss von Samuel Beckett, den haben Sie jetzt angesprochen. Kommen wir nochmal auf den Einfluss von anderen Komponisten. Sie sind ja einst nach Deutschland gekommen mit dem unbedingten Wunsch, bei Wolfgang Riem in Karlsruhe zu studieren. Und seit langem sind Sie selbst eine gefragte Kompositionsprofessorin. Was macht Ihnen Spaß daran, junge Kolleginnen und Kollegen beim Komponieren zu begleiten?
Ich finde es eine große Ehre, eigentlich dieser jüngeren Komponistin gegenüber zu sitzen und deren wahnsinnige Fantasie, dass sie das mit einem teilt, erstmal, muss man schon sagen. Es ist spannend, diese Leidenschaft der jungen Generation mitzukriegen, wie unglaublich anders die Welt aus den Augen und aus der Perspektive einer jungen Generation auch betrachtet wird. Es ist immer wieder eine sehr angenehme Wake-up-Call sozusagen, dass man sieht, dass von Generation zu Generation die eigentliche Wahrnehmung, wie man lebt, was man erlebt, wie die Welt eigentlich verarbeitet wird und gefiltert wird, ist sehr, sehr unterschiedlich von Generation zu Generation. Die junge Komponistin, diese wahnsinnige Energie, dass man hat, diese brennende Neugier, das ist natürlich total spannend, das alltäglich zu begegnen.
Was ist denn dabei eigentlich am meisten gefragt? Dass man Mut macht, dass man bestärkt oder womöglich, dass man die jungen Komponistinnen und Komponisten davon abhält, andere zu imitieren, also nachzumachen?
Auf keinen Fall das Letzte. Nee, ich glaube, dass die größte Aufgabe als Lehrender ist, genügend Freiraum für das Studierende, für diese junge Künstler zu gewährleisten und dies zu ermutigen und dies zu inspirieren, mit größter leidenschaftlich auf ihren eigenen Weg zu gehen. Man muss sich eigentlich querstellen als Komponist. Man muss eigentlich extrem, wie soll man sagen, stubborn.
Hartnäckig und
dickköpfig. Ja, man muss hart, ne, dickköpfig ist vielleicht kein schönes Wort. Also ich habe auch bockig, kam auch in den Kopf, aber das ist auch nicht das Wort. Das Englische stubborn finde ich eigentlich am besten. Aber dass man wirklich strebt nach der eigenen Klangsprache, nach der eigenen Ausdrucksweise, dass man wirklich darauf besteht zu sein, wie du sein musst. Das ist etwas, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man auf die Suche geht und dass man nicht zu viel nach links und nach rechts schaut und sich von anderen zu sehr beeinflussen lässt.
Aber die Versuchung ist wahrscheinlich groß. Waren Sie damals stubborn genug?
Ich war sehr stubborn. Ich muss schon sagen, ich war so stubborn, dass ich das gar nicht wahrgenommen habe, glaube ich. Nee, ich denke, dass es ist sehr verlockend, die Bestätigung von anderen immer einzuholen, weil man ist natürlich als Komponist, als Erschaffender immer wieder wahnsinnig unsicher und das geht nie weg und soll auch nicht weggehen. Wir mussten immer diese brennende Neugier beibehalten und diese Fragestellung und diese Bereitschaft zu scheitern und immer wieder fail, fail and fail again. Ja, als Künstler, das ist total notwendig. Aber auf der anderen Seite muss man einfach stark sein und das riskieren. Wenn man jung ist, weiß man nicht, dass es eigentlich vielleicht, dass man, nee, ich sage nichts mehr. Ich gehe jetzt langsam in ein kleines schwarzes Loch hier rein.
Ich wollte gerade nämlich danach fragen, wie sieht es denn dann mit den eigenen Selbstzweifeln bei Ihnen aus? Wenn Sie sagen, auf der anderen Seite ist diese Stubbornness gefragt und auf der anderen Seite gilt es natürlich auch, Neues zu schaffen und sich vorzubereiten. Wagen? Sind Selbstzweifel da eigentlich auch Teil des Business, hätte ich jetzt fast gesagt?
Erstens ist es kein Business, glaube ich. Da irgendwie, man wird nicht Komponist, wenn man Geld machen möchte. Nee, aber ich glaube, dass der Selbstzweifel ist einfach eine urmenschliche Eigenschaft, Künstler oder Nicht-Künstler in dieser Zeit oder vor 500 Jahren. Ich glaube nicht, dass es nur auf bestimmte Lebensweisen eigentlich trifft. Aber Selbstzweifel ist vielleicht nicht das richtige Wort, glaube ich. Aber die immer bereit sein, eigentlich nicht recht zu haben, diese Beharrlichkeit eigentlich fortzusetzen, aber trotzdem immer selbstkritisch zu bleiben. Das ist ein heikler Balance. Aber ich glaube, dass die unglaubliche Freude an Komponieren macht das denn alles ziemlich egal, weil es macht mir wahnsinnig Spaß zu komponieren.
Das scheint auch so eine Art von Gehalt zu sein, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Denn Sie haben gerade das Geld angesprochen. Und nun ist der Ernst von Siemens Musikpreis nun mal verbunden mit einem Preisgeld von 250.000 Euro. Ich gehe davon aus, dass das einfach mal eine gewisse Form der Entspannung und Ruhe Ihnen womöglich beschert. Denn Komponistinnen und Komponisten kennen ja schließlich bestens Geldsorgen und Existenznöte.
Ja, es ist natürlich extrem angenehm, keine existenzielle Sorgen für die nächsten Jahre zu machen, vor allem wenn ich älter bin. Aber ich habe Familie, ich habe alte Eltern, ich habe auch bestimmte Baustellen an dem. Ja, ich möchte aber nicht, dass das gesendet wird, was ich mit dem Geld mache.
Nein, das ist auch gar nicht die Frage. Genau. Aber wenn wir jetzt gerade schon über die Branche, über die neue Musikbranche sprechen und vielleicht auch die Geldnöte, die Existenznöte, die Sie auch angesprochen haben, dann kommen wir vielleicht auch noch auf einen anderen Bereich, nämlich dass Kompositionen immer wieder von neuen Musikkomponistinnen und Komponisten in den Schubladen der Verlage und Archive verschwinden, womöglich nach der Uraufführung. Und eine Wiederaufführung, wie Ihre Kompositionen Sie ja häufig erfahren, doch das größte Kompliment wahrscheinlich sind für eine Komponistin. Was sagt das aber aus über diesen Betrieb, dass das Neue kurz einmal gespielt wird und dann doch in sehr vielen Fällen einfach dann wieder verschwindet?
Es ist sehr, sehr schade und eigentlich das Widerspielen eines Werkes ist das Allerwichtigste. Besonders wenn ein Werk eigentlich eine Selbstverständlichkeit bekommt, wenn ein Ensemble ein Werk einmal spielt oder zweimal spielt, aber dann vielleicht vier oder fünfmal spielt, kriegt das eine eigene Identität und es entwickelt sich mit der Zeit. Und das ist für den Interpreten, aber genauso für mich als Komponist, das allergrößte Geschenk. Ich kriege viel mehr Abstand zu dem Werk und das Werk eigentlich entwickelt sich viel weiter durch das wiederholte Spielen. Vielleicht deshalb arbeite ich immer wieder mit den gleichen Solisten oder Ensembles, was vielleicht schlicht auch nicht der best career move ist, aber das ist einfach aus dieser totalen Freude wieder ein Werk zu wiederholen und das wieder erneut ganz anders, aber ganz frisch anhören zu können.
Nun wird ja Ihre Musik meist im Rahmen von neuen Musikkonzerten aufgeführt, auch von ausgewiesenen Experten für neue Musik, wie Sie sie gerade auch genannt haben. Macht das für Sie einen Unterschied, ob ein Werk von Ihnen in einem konventionellen, klassischen Konzert gespielt wird, also auch vor einem entsprechenden Publikum oder wirklich vor dem Fachpublikum, auch bei einem spezialisierten Festival zum Beispiel? Ist das ein Unterschied für Sie?
Es ist ein Unterschied und ich muss sagen, die gemischte Programme alt und neu zusammen sind meiner Meinung nach am wertvollsten. Ich mag auch nicht diese klassische Programmieren von 5 neuen Stücke in einem Programm. Ich weiß nicht, wie man das alles verarbeiten soll. Man ist manchmal so erfüllt von 1 oder 2 Stücken, dass ich dann nichts mehr eigentlich anhören kann. Vielleicht ist das meine eigene Unfähigkeit oder nehme ich das alles viel zu ernst, weiß ich nicht. Aber diese gemischte Programm von alter Musik zusammen mit neuer Musik finde ich eigentlich die allerstärkste Programm, wo man nicht mehr unterscheidet zwischen alt und neu und dass da um die unterschiedliche Art, an dem man zuhören kann, gefordert wird. Ich denke plötzlich über über etwas, das Helmut Lachemann nur vor ein paar Monaten gesagt hatte, bezüglich das ganz neue Werk von ihm. Und er hatte gesagt, es gibt keine neue Klänge, es gibt neue Art zuzuhören. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel, wenn man Beethoven und Strauss und Xenakis und den Riem nebeneinander stellt, da ist für mich das allerbereicherndste Erlebnis als Zuhörer.
Und trotzdem gibt es Zuhörer, die Angst haben. Womit erklären Sie trotzdem diese Zurückhaltung und doch zum Teil auch diese Angst des klassischen Konzertpublikums, sich voll und ganz vielleicht womöglich auch auf einen ganzen Abend neuer Musik, zeitgenössischer Musik einzulassen?
Ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Gründe, aber dass der Veranstalter eine sehr große Verantwortung hat, das sehr oft eigentlich nicht eintrifft. Und das ist nicht zu vermitteln, dass etwas zu verstehen gibt. Es gibt eine Kultur von eine Rechtfertigungskultur. Neue Musik wird nicht verstanden. Das ist völlig falsch. Da hat jemand grundsätzlich etwas missverstanden. Es geht um Neugier zu erwecken. Es geht um das Zulassen, um die Musik aufzumachen und zu fokussieren und auszufiltern, alles andere und nur an diesem Moment eine gewisse Fokus und Achtsamkeit zu üben und einfach die Musik zuzulassen und keine Angst zu haben. Und ich glaube, eine Veranstalter kann sehr viel verantwortlicher damit umgehen und eigentlich das Publikum viel, viel, viel mehr zutrauen, als man denkt.
Sie haben jetzt gerade von dem Missverständnis gesprochen und erleben wir in unserer Zeit einen enormen Aufschwung auch populistischer Kräfte, die öffentliche Unterstützung zum Beispiel für die Künste vehement in Frage stellen. Ja. Was antworten Sie jemandem, der sagt, was nicht von selbst ausreichend Publikum findet, das soll auch nicht von der Gemeinschaft, also vom Staat oder von öffentlichen Institutionen gefördert werden, also womöglich auch Ihre Musik?
Eine Kultur ohne eine geförderte Kultur, es ist ein Armutszeichen. Ohne Kultur, ohne Kunst, ohne neue Kunst kann eine Gesellschaft nicht sich mit der Gegenwart, mit sich selbst, mit seiner Seele auseinandersetzen. Ohne Kulturförderung zeigt man nur eine absolute Armut eigentlich, finde ich. UX-Populismus haben einfach Angst. Die haben Angst vor die Freiheit, sie haben Angst vor dem Individuum, dass man eigentlich denkt, wenn man in ein Konzert geht, wenn man in eine Ausstellung geht, wenn man in ein packendes Theaterstück geht, wo man wirklich sich mit Themen auseinandersetzt, die nicht mit dem Alltag, nicht mit der Oberfläche des Alltags zu tun hat. Das ist gefährlich, weil das Individuum fängt an zu fühlen, zu spüren und zu denken. Und diese Impulse, dass das Neue einen geben kann, glaube ich, das ist vielleicht gesellschaftlich einfach gefährlich, weil wir werden einfach nicht alle flach gebugelt sozusagen.
Also es gehört auch dazu, womöglich auszuhalten, dass dem einen das gefällt und dem anderen es nicht gefällt. Ist es für Sie schlimm, wenn jemand sagt, ich kann mit Ihrer Musik nichts anfangen?
Natürlich ist das persönlich nicht besonders schmeichelnd, aber das ist nicht wichtig. Niemand kann jeder gefallen. Aber wenn man in einer komplexen, sozialdemokratischen Gesellschaft leben, wir haben so ein Glück, so ein Leben führen zu dürfen, dann bedeutet, wir haben ein Leben von komplexen Vielfalt, wo extrem viele verschiedene Realitäten gegenseitig auch erleben, atmen und sich entwickeln können. Und das ist ein großer Schatz. Nicht jeder muss meine Musik hören wollen und darauf positiv eingehen. Das ist nicht notwendig. Was wichtig ist, ist, dass jeder die Chance hat, eigentlich sich selbst zu sein.
Kommt damit Ihre Musik eigentlich auch eine ziemlich große politische Aufgabe zu? Würden Sie das gelten lassen?
Ich finde das eine sehr schwierige Frage, weil meine Musik ist ganz offensichtlich keine politische Musik, das eins zu eins irgendwie eine Botschaft überträgt. Ich glaube aber nicht, dass es etwas ist, wozu ich auch fähig bin. Meine Musik eigentlich in seiner purer Sinnlosigkeit. Diese Sinnlosigkeit ist genauso wichtig, dass man behaupten kann, dass es genauso wichtig ist, nicht zu sagen. Das ist wirklich auch eine starke Aussage, glaube ich. Diese Zwischenräume Platz zu geben, bestimmte Zustände, akustische, emotionelle Zustände Platz zu geben, die ausgedrückt werden können, das ist ja auch wichtig. Aber ich glaube, zum Vielfalt beizutragen und auch wirklich deine eigene Kunst eigentlich auszudrücken, ist vielleicht eine gesellschaftliche Ausgabe. Ich schreibe aber Musik nicht deshalb. Ja, ich schreibe das, weil ich das machen muss und will und es macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Vielen Dank an die Komponistin Rebecca Saunders. Am kommenden Freitag wird ihr in München der Ernst von Siemens Musikpreis verliehen. Das waren die Kulturfragen mit Marja Elmenreich am Mikrofon.